Ich begrüße uns alle heute Morgen, ihr, die ihr hier sitzt, die kleine Gruppe, ihr zu Hause an den Bildschirmen, der Rest der Gemeinde und alle Gäste, die uns zugeschaltet sind. Wir feiern Gottesdienst, nicht wie gewohnt, sondern jeder einzeln zu Hause, und doch sind wir zusammen, weil wir eine Gemeinschaft sind. Und wir freuen uns, dass wir diese Möglichkeit haben, Gottes Wort zu hören und einen Gottesdienst mitzuerleben. Ich möchte zu Anfang mit uns beten. Vater, ich danke dir von Herzen für den Tag deiner Gnade, Herr. Und ich danke dir, dass wir diese Möglichkeit haben, mit aller Technik, Herr, Gottesdienst zu feiern, dir Lieder zu singen, dich zu anbeten, Herr, Gemeinschaft zu haben mit dir. Und so möchte ich dich einfach bitten für diesen Tag und für diese Zeit, die wir jetzt hier verbringen, dass du uns segnest, dass du uns begleitest, Herr, und dass wir offene Herzen haben und offene Ohren, was du zu sagen hast. Amen. Ja, wir möchten unsere Kinder einladen, heute Morgen auch an unserem Gottesdienst teilzuhaben. Und ihr kennt das Prozedere. Sonst kommt ihr immer ganz schnell nach vorne und wir singen ein Lied miteinander. Und heute bleibt ihr zu Hause und hört mit, was wir euch vorsingen werden oder was man euch vorsingen wird. So seid gespannt, es ist auch wieder eure Zeit, eure Gelegenheit mitzumachen, mit Bewegungen zu machen, mitzusingen.
Kreuz wird sieg durch seinen Tod. An seinem Weg und zum Gott, der uns erwählt als sein Volk. Mit ihm zu herrschen in Ewigkeit, öffnet die Herzen und macht.
Jeder
Jeder wird sich beugen vor dem Löwen und dem Lamm. Jeder wird sich vor ihm beugen. Wer kann unseren Gott aufhalten? Wer kann unseren Gott aufhalten? Wer kann unseren Gott aufhalten? Niemand hält ihn auf. Wer kann unseren Gott aufhalten?
Mein Gott ist größer, er hält alles in der Hand. Als alles, was es hier auf der Erde gibt, Jesus. Und ja, wir wollen deinen Namen hoch erheben. Ja, wir wollen dich preisen, so groß wie du bist. Jesus, mach uns einfach klar, dass du der Mittelpunkt bist, dass du das Ziel bist, auf das wir hinarbeiten, Jesus. Segne jetzt auch einfach die Predigt, die kommt. Mach unsere Herzen auf, mach unsere Seele, unseren Geist auf. Hab du einfach Dank dafür. Amen.
Ein Thema, das uns beschäftigt heute, morgen, ist das Thema: Jesus wird wiederkommen. Und dazu möchte ich ein Wort lesen, das wir im 1. Thessaloniker, Kapitel 4, die Verse 13 bis 18 möchten wir lesen. Und dann noch anschließend Matthäus 24, Vers 30. Also, aber zuerst 1. Thessaloniker 4, 13 bis 18. Wir wollen euch aber, Brüder, nicht in Unkenntnis lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht betrübt seid wie die übrigen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, wird auch Gott ebenso die Entschlafenen durch Jesus mit ihm bringen. Denn dies sagen wir euch in einem Wort des Herrn, dass wir die Lebenden, die übrig bleiben, bis zur Ankunft des Herrn, den Entschlafenen, keineswegs zuvorkommen werden. Denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme eines Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel. Und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, in Wolken dem Herrn entgegen, in die Luft, und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. So ermuntert nun einander mit diesen Worten. Und noch Matthäus 24, Vers 30. Und dann wird das Zeichen des Sohnes des Menschen am Himmel erscheinen. Und dann werden wehklagen alle Stämme des Landes. Und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit großer Macht und mit Herrlichkeit. Einen Impuls, den wir hier im Thessalonikerbrief finden, ist der der Wiederkunft Jesu Christi. Und die Bibel spricht hier auch vom zweiten Wiederkommen des Herrn. Und wenn wir vom ersten Wiederkommen sprechen, ist uns eigentlich ganz klar, dass es hier um die Weihnachtsgeschichte geht. Jesus kam, um zu suchen, das, was verloren war. Er kam als Kind in Niedrigkeit zur Welt. Er nahm Knechtsgestalt an und er kam mit einem Auftrag, und der war, den Menschen zu retten aus Sünde und Tod. Das zweite Wiederkommen, also die Wiederkunft Jesu, die eigentlich noch, die bevor uns steht, sie ist so wichtig wie sein erstes Kommen. Aber dieses Mal sehen wir einen Unterschied. Er kommt in Macht und Herrlichkeit. Und es wird ein entscheidendes Ereignis sein. Er ist aufgefahren in den Himmel und er sitzt nun zu Rechten seines Vaters im Himmel. Und von dort wird er wiederkommen. Und das ist eine Realität, die wir nicht verleugnen können und die wir auch nicht ablegen sollen und dürfen oder auf die Seite schieben. In Offenbarung 4, Vers 8, da heißt es: Heilig. Heilig ist der Herr, der Allmächtige, der war und der ist und der kommen wird. Hier sind drei Formen angesprochen. Einmal die Vergangenheit, die Gegenwartsform, in der wir jetzt leben, und die Zukunft, dass er kommen wird. Und Jesus Christus, er wird wiederkommen, so wie er weggegangen ist. Als er in den Himmel heimkehrte, haben das seine Jünger gesehen. Und die Engel haben zu ihnen gesagt, und das finden wir in Apostelgeschichte im ersten Kapitel, Vers 11: Männer von Galiläa, was steht ihr hier und seht hinauf zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird so kommen, wie ihr ihn habt hingehen sehen, in den Himmel. Also sie standen da und haben in den Himmel geschaut und sahen, wie Jesus von ihnen ging. Und ich kann mir vorstellen, sie standen eine Weile da und haben nur geschaut und nur geschaut und nur geschaut. Und der Engel musste sagen: Richtet euren Blick wieder auf das Jetzt. Er ist gegangen, aber er wird wiederkommen. Braucht keine Angst zu haben. Tut eure Aufgabe. Wirket und arbeitet, bis Jesus wiederkommt. Und wenn Jesus Christus wiederkommt, wird es ein Schlussstrich sein, den er setzt, ja, um mit dieser Welt oder diese Welt ein Ende zu bringen und um Recht zu sprechen. Und Gottes Wort spricht so viel davon. Das finden wir auch in Matthäus 25. Wir werden heute Morgen einige Bibelstellen miteinander betrachten. Und ab Vers 31 steht: Wenn aber der Sohn des Menschen kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen. Und vor ihm werden versammelt werden alle Nationen, und er wird sie voneinander scheiden, wie der Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Und er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen, aber die Böcke zu seiner Linken. Und diese werden hingehen zur ewigen Strafe, die Gerechten aber in das ewige Leben. Hier sehen wir einen Punkt der Eigenschaft oder an der Charakter von Jesus, wenn er wiederkommen wird. Die einen wird er bestrafen müssen, und die anderen werden das ewige Leben als Belohnung bekommen. Aber er kommt, wie gesagt, nicht nur zum Richten, sondern um alle die wir hier sitzen, die wir an den Bildschirmen sitzen, die wir glauben an Jesus Christus. Er wird alle Gläubigen sammeln und zu sich heimrufen. Und wenn er wiederkommen wird, wird alles neu sein. Alles wird anders sein. Das Alte wird endgültig vergangen sein. Das Alte werden wir endgültig abgelegt haben und wir werden bei ihm sein. Und wir können uns das gar nicht vorstellen, wie es einmal sein wird. Wir können das vielleicht nur schmecken und ja, erahnen, aber wie es wirklich sein wird, das wissen wir nicht. Aber eins wissen wir, es wird kein Leid mehr geben. Es wird keine Krankheit mehr geben. Es wird kein Geschrei mehr sein, wenn wir dort bei ihm sind. Und wir werden dann in ewiger, immerwährender Gemeinschaft mit ihm sein. Und die Frage, die auch schon immer wieder mal an mich herangetreten worden ist, die Frage ist, wann? Ja, wann? Wann ist es endlich soweit? Wenn ihr jetzt eine Antwort von mir wollt, dann muss ich euch enttäuschen. Matthäus 24 schreibt, von jedem Tag aber und in jener Stunde, ab Vers 36, von jedem Tag aber und jener Stunde weiß niemand, auch nicht die Engel in den Himmel, auch nicht der Sohn, sondern der Vater allein. Aber wie die Tage Noahs waren, so wird auch die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Denn wie sie in jenen Tagen vor der Flut waren, sie aßen und tranken, sie heirateten und verheirateten bis zu dem Tag, da Noah in die Arche ging. Und sie es nicht erkannten, bis die Flut kam und alle wegraffte. So wird auch die Ankunft des Sohn des Menschen sein. Jesus Christus sagt, er wird kommen wie ein Dieb in der Nacht ohne Vorwarnung. Das heißt, da, wenn wir ihn nicht erwarten. Und wenn wir ihn nicht erwarten, beschäftigen wir uns vielleicht auch nicht mit ihm oder mit seiner Ankunft. Und das ist auch manchmal ein Trick des Feindes. Er sagt, ich werde euch den Blick nehmen für das, dass Jesus wiederkommen wird. Oder ich werde euch sagen, habt noch Zeit, ihr habt noch so lang Zeit, das ist noch so weit hin. Und dann sind wir abgelenkt und uns geht es vielleicht wie den törichten Jungfrauen. Kein Öl in den Lampen und der Bräutigam steht vor der Tür. Ja, der Feind Satan will uns oft mit so vielen Dingen beschäftigen, dass wir gar nicht mehr in Erwartung sind. Und das sehe ich immer und immer wieder, wenn ich mit Menschen rede oder wenn ich mit Christen gesprochen habe. Ja, da müssen sich ja noch so viele Dinge erfüllen. Da haben wir ja noch so lange Zeit. Da können wir ja noch im Moment noch tun und lassen, was wir wollen. Aber weißt du, ob es für dich nicht morgen die Zeit ist, wo du vor deinem Schöpfer stehen musst? Wissen wir nicht, dass Jesus könnte für dich morgen kommen. Wir wissen nicht, wenn wir aus diesem Gebäude herausgehen und nach Hause fahren, kommen wir an oder ruft uns Jesus heim? Wir wissen es nicht. Wir brauchen wieder in unserem Leben, in unserer Zeit, in allem dem, was wir tun, brauchen wir wieder diesen Gedanken der Naherwartung. Ja, der Herr kommt bald. Jesus, du wirst wiederkommen. Und heute Morgen geht es mir nicht so sehr darum, dass ich euch mit irgendetwas Neuem erleuchte. Dass ich irgendetwas Neues zu euch sage über die Wiederkunft Jesus. Wir hatten das in den vergangenen Wochen in den Bibelkreisen über diese vier Endzeit-Theorien, Prämillennialismus, Dispensionalismus, Arminianismus und jetzt fehlt mir einer noch. Post, stimmt, dankeschön. Postmillennialismus. Um das geht es mir heute Morgen nicht. Sondern es geht mir darum, ich möchte euch ermutigen, wie es auch hier geschrieben steht, so ermuntert nun einander mit diesen Worten. Sondern das, was wir wissen, das, was wir von Jesu Wiederkunft wissen, dass wir das in unserem Herzen behalten und uns gegenseitig ermuntern, festzuhalten an dem, was wir wissen, an dem, was Jesus uns gesagt hat. Wachzurütteln, uns gegenseitig zu sagen, bleib nicht stehen, geh weiter, es lohnt sich, denn Jesus kommt wieder. Aber es ist nicht entscheidend, wann er kommt, sondern dass er kommt. Um das geht es mir heute Morgen. Uns gegenseitig daran erinnern, unseren Blick nach oben zu richten. Denn unsere Erlösung ist näher, als wir ahnen. Sind wir vorbereitet darauf? Und glaubt mir, von allen Menschen, die je gelebt haben, sind wir diejenigen, die am nächsten dran sind. Das ist sicher. Und wie geht es uns damit? Wie geht es dir und mir damit, wenn wir darüber nachdenken? Haben wir es noch auf dem Schirm? Ist das noch in unserer Gedanken? Spielt das noch eine Rolle in unseren Gedanken? Leben wir jeden Tag so, dass wir sagen können, Jesus, ja, ich bin bereit, denn du kommst bald wieder. Oder ist das nicht mehr auf unserem Schirm? Ist das nicht mehr in unseren Gedanken? Und leben wir in den Tag hinein, als wäre nur das, was wir jetzt sehen, als das Diesseitige? Sind wir nur auf dieses begrenzt? Und wenn die Wiederkunft Jesu keine Rolle mehr in meinem, ich spreche zuerst zu mir, und in deinem Glaubensleben spielen, glaube ich, dass das sehr fatal werden könnte. Ja, du sagst, mir geht es gut. Eigentlich geht es mir so gut, dass Jesu Wiederkunft, er könnte schon noch ein Weilchen verzögern, weil ich habe alles, ich habe mich gerade schön eingerichtet, es ist alles perfekt. Matthäus 24, Vers 48, da geht es um die Endzeitrede und da geht es um das Gleichnis vom treuen und untreuen Knecht. Und da steht in Vers 48, wenn aber jener als böser Knecht in seinem Herzen sagt, mein Herr lässt auf sich warten und anfängt seine Mitknechte zu schlagen und isst und trinkt mit den Betrunkenen, so wird der Herr jenes Knechtes kommen an einem Tag, an dem wir es nicht erwartet und in einer Stunde, die er nicht weiß. Hier auch, mein Herr, er kommt nicht, er wird noch lange nicht kommen. Und wenn wir anfangen, über den Zeitpunkt nachzudenken, denn es gibt Menschen, die setzen alles dran. Ich möchte so nah wie möglich an diesen Zeitpunkt drankommen, dass ich weiß, dass ich da auch vorbereitet bin. So nah wie möglich drankommen. Ich möchte mir das auch errechnen können. Kann ich dir jetzt schon sagen, du wirst vielleicht, oder dir werden vielleicht eines Tages die Augen aufgehen, weil du da einen ganz anderen Zeitpunkt errechnet hast und der Herr kam. Und du stehst da, ja, was? Ich dachte, er kommt erst 5. Juli 2035. Und jetzt haben wir Mai und er war schon da, als Beispiel. Ich will keine Rechnung aufstellen, aber nur, dass ihr versteht, um was es mir geht. Wir verlieren zu schnell den Bezug zur Realität, wenn wir anfangen, ein Datum zu errechnen. Den Zeitpunkt alleine weiß der Vater im Himmel. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns das vor Augen malen und dass wir Merkmale oder christliche Merkmale auch vor unseren Augen haben. Und eines dieser Merkmale ist, dass ein Christ, ein Gotteskind, dass er auf den Sohn wartet. Und eigentlich könnten wir jetzt sagen, Amen, ja, das wissen wir alles, schön, dass wir das nochmal gehört haben und wir sagen Amen dazu und könnten jetzt Schluss machen. Und dennoch möchte ich weitergehen und uns die Frage stellen, wie beeinflusst das Wissen über die Wiederkunft des Herrn mein Hier und Jetzt, also mein Heute, in dem ich lebe, wenn ich weiß, dass er morgen wiederkommen könnte. Und ich glaube, dass diese Wahrheit eine verändernde Kraft in unserem Glaubensleben bewirken kann. Was hat die Lehre von der Wiederkunft für praktische Auswirkungen auf mein Leben im Hier und Jetzt, auf mein Leben in meinem Alltag? Und da möchten wir 4 Punkte miteinander betrachten. Und der erste Punkt ist, wenn ich weiß, dass Jesus wiederkommt, dass er bald wiederkommen kann, dann gehe ich anders mit meiner Zeit um. Und jeder Atemzug, den wir hier haben, ist ein Atemzug der Gnade Gottes. Und das müssen wir uns vielleicht wieder ganz neu bewusst werden. Jeden Atemzug, den ich tue, das ist ein Gnadengeschenk Gottes. Jeder Tag ist ein Geschenk von ihm. Und stell dir mal vor, zu dir würde man kommen und würde sagen, du hast nur noch eine sehr kurze Zeit zu leben. Wird es einen Einfluss haben auf deinen Umgang mit deiner Zeit? Was wirst du tun? Wenn wir wissen, dass Jesus bald wiederkommt, was tun wir dann? Verkriechen wir uns und sagen, ich schließe mich ein und ich lebe nur noch für mich? Jesus hat einmal gesagt, wirket und arbeitet, bis dass ich wiederkomme. Hier spricht Gottes Wort nichts davon. Ja, schließt euch ein hinter euren Mauern und betet 24 Stunden. Wenn du das machen willst, bin ich der Letzte, der sagt, tu das nicht. Aber wir haben einen Auftrag zu erfüllen. Wir haben eine Arbeit zu tun. Aber wenn ich weiß, Jesus kommt bald, dann gehe ich doch anders mit meiner Zeit um. Dann sage ich, Herr, ich möchte meine Zeit sinnvoll für dich nutzen, sinnvoll zu deiner Ehre leben. Ich möchte jeden Augenblick auskosten, den du mir gibst. Und ich möchte jeden Tag und jeden Augenblick schätzen, der mir noch bleibt. Und ich hoffe, es ist so ein Gedanke oder auch ein Empfinden oder, ja, wie soll ich mich ausdrücken, dass wir so etwas in unserem Herzen haben. Herr, ich will alles daran setzen. Ich will jeden Augenblick auskosten, der mir noch bleibt. Ich möchte mich nicht zurückziehen. Ich möchte weiterwirken und arbeiten. Und ich glaube, dass es Gottes Wille ist. Ich weiß, dass es Gottes Wille ist, zu wirken, bis er wiederkommt, solange es geht. Sinnvoll die Zeit nutzen. Und glaub mir, wenn ich mein Leben anschaue und auch in meine Vergangenheit hineinschaue, ich habe so viele Zeit verschwendet. Und ich weiß, als ich noch auf der Bibelschule war, da hatten wir einmal einen Besuch von einem amerikanischen Prediger-Ehepaar und die Frau hat das Lied gesungen, Wasted Years, Wasted Years, verlorene Zeit, verlorene Jahre. Und da ist mir zum ersten Mal so richtig bewusst worden, wie viel Zeit ich benutzt habe, die keinen Ewigkeitswert hatten, verschwendet und die ich besser nutzen hätte können. Und wenn wir wirklich das in unserem Blick haben, auf unserem Schirm haben, Jesus, du kommst bald wieder. Ich weiß nicht, ob es 3 Stunden ist, ich weiß nicht, ob es 3 Tage geht, ich weiß nicht, ob es noch 3 Jahre dauert und so weiter. Aber das sollte uns nicht daran hindern, dass wir eine wartende Haltung einüben. Bereit zu sein heißt, alles ist soweit geregelt und fertig, dass es losgehen kann. Wenn wir in Urlaub fahren, dann sind die Koffer gepackt, meistens schon einen Tag vorher. Dann ist alles so weit, dass es sagen, so, jetzt kann es losgehen. Jetzt fahren wir los. In Epheser 5 steht, so, Vers 15 bis 16, so achtet nun sorgfältig darauf, wie ihr lebt. Nicht als Unweise, sondern als Weise, also als klug, indem ihr die Zeit nutzt und gut nutzt, denn es sind böse Tage. Nutzen wir die Zeit, die uns Gott anvertraut hat, oder verschwenden wir sie? Wenn du sagst, ich habe keine Zeit, ich bin mit so vielen Dingen beschäftigt, dann ist das eine Lüge, die der Feind dir vor Augen malt, um dir diese Naherwartung Jesu einfach zu rauben, dass dein Blick verschleiert ist, dass Jesus wiederkommt. Wenn wir unsere Zeit nicht nutzen, dann ist es eine Frage der Priorität. Welche Entscheidung, die ich in meinem Leben treffe, ehrt Gott am meisten damit? Diese Frage sollten wir uns stellen. Welche Entscheidung, die ich in meinem Leben treffe, ehrt Gott am meisten? Wir wollen lernen, die Zeit auszukaufen und sie sinnvoll einzusetzen. 1. Korinther 10, 31 heißt, ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Also, hier steht, ist nichts davon geschrieben, ja, schließt euch ein und betet, nur noch betet, betet, bis ich wiederkomme. Versteht mich nicht falsch, ich sage nichts gegen das Beten, aber hier sagt, hey, macht das, was ihr gemacht habt, tut eure Arbeit, esst und trinkt, aber tut alles, was ihr tut, zur Ehre Gottes. Dann ist Gott geehrt und nicht sich einzuschließen und sagen, so, ich warte jetzt allein in meiner Kammer, bis Jesus wiederkommt. Beschäftigen wir uns mit Dingen, die Gott gefallen? Beschäftigen wir uns mit Dingen, die Gott Ehre machen und einen Ewigkeitswert haben? Wie kann ich effektiver, fleißiger und tüchtiger sein in meiner Lebensgestaltung im Blick darauf, was Gott am wichtigsten ist? Was hat Bestand auch über den Tod hinaus? Demütigend ist es, wenn wir dann auf uns blicken und sehen müssen und erkennen müssen, wie viel Zeit für Dinge ins Land gegangen sind, die überhaupt nichts gebracht haben. Und vielleicht ist es gut, wenn wir auch mal eine Bilanz ziehen in unserem Leben. Was war gut? Was hat Gott geehrt? Was hat mich nahe zu Gott gebracht? Oder was hat mich weit von ihm weggetrieben? Und ich glaube, mit diesem Blick und mit diesen Augen, oder mit dieser Perspektive oder mit diesem Bewusstsein werden wir in unserem Leben vielleicht neue Lebensprioritäten setzen oder die alten Lebensprioritäten werden sich dann verändern. Zweitens ist, wenn ich weiß, dass Jesus Christus bald wiederkommt, dann kann ich gelassener mit der Ungerechtigkeit dieser Welt umgehen. Und wir wissen, die Welt ist voller Bosheit und voller Ungerechtigkeit. Und man hat sich oft die Frage gestellt, und ich glaube, du hast schon sehr oft diese Frage gehört, warum lässt Gott das und jenes zu? In meinem Leben, aber auch so ganz allgemein. Wo sieht man da die Liebe Gottes? Aber ich möchte mich heute Morgen gar nicht so sehr in dieses verbohren. Wo ist da Gott? Ich möchte mich nicht so sehr auf das konzentrieren, auf das Böse oder das scheinbar Ungerechte, was in der Welt geschieht, sondern ich möchte mir dann auch die Frage stellen, wenn das alles geschieht, hilft ein Leben ohne Gott damit besser umzugehen oder ist besser? Ich sehe diese Dinge und ich habe einen Gott auf meiner Seite, der ich weiß, er hat alles in der Hand, wie wir es heute Morgen gehört haben. Er hat alles in der Hand, ihm entgeht nichts. Dann muss ich sagen, dann hilft doch ein Leben mit Gott besser damit umzugehen als ein Leben ohne Gott. Zumal Gottes Wort ja davon spricht, dass die Ungerechtigkeit das Böse überhand nimmt. Und letztendlich sehen wir auch hierin, dass Gottes Wort sich buchstäblich erfüllt. Und wenn wir Jesu Wiederkommen vor Augen haben, dann habe ich auch im Blick, dass er als Richter Gericht halten wird über diese Welt. Und dieser Richter, er ist gerecht, er ist nicht ungerecht. Er wird gerecht richten. Und er steht für alle Zeit über alle menschlichen Gerichte. Und darin liegt für mich und für uns als Gemeinde kann hier auch ein Trost liegen und eine Hoffnung für alle Ungerechtigkeiten und alles Leid, das wir vielleicht auch erleben, dass es ein Ende finden wird, weil Gott, der gerechte Richter, ein gerechtes Urteil sprechen wird. Wenn ich weiß, dass Jesus wiederkommt, das wäre der dritte Punkt, dann verharre ich nicht in meinen Sünden. Und das ist oft, was wir heute in dieser Zeit sehen. Wir wissen, Jesus kommt wieder und wir tun, was Gott missfällt. Ich bleibe nicht in meiner Sünde und Ungerechtigkeit stecken. Mir wird dann bewusst, dass alles und alles, was ich jetzt tue und denke und fühle, wird eines Tages vor dem Richterstuhl Gottes offenbar werden. Wir wissen, Gottes Wort sagt es immer wieder, dass wer zu Jesus Christus kommt, wer ihn annimmt, dem werden die Sünden vergeben werden. Das ist richtig. Und von dieser Gnade und von diesem Wissen leben wir auch Tag für Tag. Durch Jesus sind wir geheiligt. Durch Jesus sind wir gerechtfertigt. Aber es ist wichtig, dass wir in seinen Wegen wandeln. Das bedeutet, wir leben von Karfreitag und Ostern her auf die Wiederkunft Jesu Christi hin. Und auf diesem Weg, ja, wollen wir und streben wir auch danach, ja, die Kraft Gottes in unserem Leben, dass die sichtbar wird und durch die Kraft Gottes, dass die Sünde in unserem Leben abgetötet wird. Das heißt, wir legen den alten Menschen ab, werden erneuert und werden verwandelt in das Bild unseres lebendigen Gottes. Und von der Wiedergeburt bis zur Wiederkunft ist es eine Wegstrecke, die wir gehen müssen. Ist es ein Prozess immer wieder des Umziehens, also des altes Kleid aus, neues Kleid an. Wir legen alte Kleider ab und neue in Christus, Jesus Christus an. Und das nennt die Bibel die Heiligung. Wenn ich weiß, dass Jesus Christus morgen wiederkommt, motiviert mich das in meiner Heiligung. Denn Heiligung ist nichts anderes als die Vorbereitung auf die Wiederkunft Jesu Christi. Wir machen uns bereit. Und wenn du sagst, ich mache mich bereit und erwarte, dass Jesus wiederkommt, dann leben wir in der Heiligung. Dann wollen wir, dass das Alte in unserem Leben absteht. Dann wollen wir auch nicht in der Sünde uns so verstrickt halten. Denn das ist auch ein Trick des Feindes. Er sagt, oh, das, was du tust, das tut dir doch so gut. Das palte doch zurück. Du kannst das, du kannst jenes, du kannst auch das Gott abgeben. Habe ich nichts dagegen. Aber das behältst du. Da möchte ich noch Regent sein. Da möchte ich noch, dass ich bestimme über dein Leben. Und da kommt der Feind oft und gibt uns einen Trugschluss. Und wenn wir nicht bereit sind, alles auf den Thron Gottes zu legen, alles abzulegen, wenn da nur eine kleine Sünde in uns ist, eine Sünde der Sucht, die wir nicht abgeben wollen, die wir sagen, das behalte ich für mich, das ist meins, da kann Gott nicht reinreden, dann ist das Sünde, dann ist das Rebellion gegen Gott, dann ist das nicht der Weg der Heiligung und da müssen wir uns immer und immer wieder ja dran erinnern, da möchte Gott uns auch immer wieder dran erinnern, da gibt es Dinge in deinem Leben, die möchte ich gerne noch in Ordnung bringen, bevor ich wiederkomme. Da gibt es Dinge in deinem Leben, die müssen, dass wenn ich wiederkomme, dass du sauber und rein vor mir stehst. Dass da nichts ist, was dich zurückhält. Wenn ich weiß, das ist der vierte Punkt, dass Jesus Christus wiederkommt, weiß ich auch, Und das hören wir nicht gern. Es gibt ein zu spät. Wenn Jesus vor der Türe steht, würde man sagen, dann ist es aus. Dann habe ich keine Zeit mehr aufzuräumen. Jesus, der Bräutigam, stand vor der Tür. Ich habe kein Öl, ich habe kein Öl, ich habe kein Öl. Dann müssen wir jetzt erst noch Öl holen. Ja, du hast Zeit genug gehabt, dich vorzubereiten. Dass wenn ich wiederkomme, dass du nicht erst anfangen musst, noch aufzuräumen, noch einzukaufen zu gehen, noch das und jenes zu erledigen oder zurechtzubringen. Haben wir das Bewusstsein, ist das noch in uns, in unserem Leben, in unseren Gedanken verankert und in unserem Wissen? Es wird ein zu spät geben. Wenn ich weiß, dass Jesus Christus kommt, dann wächst in mir ein Verlangen. Herr, ich richte mich nach dir aus. Ich habe ein Verlangen nach geistlichen Anliegen, nach geistlichen Impulsen, nach allem, was dich ausmacht, Herr, nach allem, was dich ehrt. Vielleicht müssen wir uns wieder die Frage stellen, wo bin ich in meiner Beziehung zu meinem lebendigen Gott? Wo stehe ich hier und heute? Ist da etwas verloren gegangen von dieser Sehnsucht, von diesem Brennen, von dieser Naherwartung? Herr, du kommst und ich will alles daran setzen. Ich will alles daran setzen, dabei zu sein. Bin ich Kind Gottes? Auch sicher, das ist auch manchmal eine Frage, die uns der Satan oft einflößen will. Bist du überhaupt noch Kind Gottes? Und wer bezeugt, dass wir Kinder Gottes sind? Gottes Geist bezeugt, dass ich ein Kind Gottes bin. Dass diese Sicherheit und diese Heilsgewissheit möchte Gott ganz neu in unserem Leben einpflanzen. Denn wenn du keine Heilsgewissheit hast, dann weiß ich nicht, wie du leben kannst. Wie du leben kannst, ohne zu wissen, bin ich errettet, bin ich nicht errettet, bin ich Kind Gottes, bin ich nicht Kind Gottes. Der Feind will uns diese Sicherheit rauben. Und dennoch finde ich wichtig, dass wir uns immer wieder fragen, wo stehe ich? Wie weit vielleicht ist schon so eine Kluft, die zwischen Gott und mir steht? Muss ich wieder näher dran? Muss ich mich wieder einhaken? Muss ich wieder sagen, Herr, ich suche deine Gemeinschaft? Einfach diese geistlichen Anliegen, die Gott wichtig sind, auch zu unseren Anliegen machen. Wie sieht es mit meiner Beziehung zu Gott aus? Wenn du hier in diesem Leben nicht mit Gott leben willst, nicht ganze Sache mit Gott machen willst, wirst du auch nicht in der Ewigkeit dazu gezwungen werden. Gott zwingt uns nicht. Ist uns wirklich heute Morgen bewusst, dass Jesus seine Wiederkunft nicht irgendwie einfach so hinauszögert, aus Spaß und sagt, die lasse ich jetzt noch ein Weilchen zappeln, sondern nein, er möchte, dass bis zu seiner Wiederkunft noch so viele wie möglich gerettet werden. 2. Petrus 3, 1. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er ist langmütig euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern alle zur Buße kommen. Wenn wir mit unseren nichtgläubigen Menschen reden oder wenn wir ihnen begegnen, sollten wir ihnen begegnen, als ob es auch für sie um Leben und Tod geht, um Verderben oder um Ewigkeit. Als wenn es vielleicht auch die letzte Chance wäre, ich muss ihnen die Botschaft des Evangeliums weitergeben. Es könnte die letzte Chance für sie sein und sonst wären sie tot. Es geht tatsächlich um Leben und Tod. Es gibt ein zu spät. Und ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Es war schon viele, viele Jahre her. Da war ich noch ein Teenager. Und da hatten wir eine Zeltevangelisation. Denzlingen, glaube ich, ich weiß nicht mehr. Oder in Emmeling, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Und da kam jemand und wie es halt so ist, junge Wichtigtour, Gott gibt es nicht. Gott gibt es nicht. Und wir haben gesagt, es könnte deine letzte Chance sein. Nimm dieses Angebot Gottes an. Und er hat, ich brauche Gott nicht. Und wenn ich ihm begegne, dann werde ich ihm mal sagen, wo es lang geht. Und es war seine letzte Chance. Er ist in dieser Nacht mit seinem Moped tödlich verunglückt. So nah kann Jesu Wiederkommen sein für uns. Und es ist wichtig, dass wir das im Blick haben, dass wir das wissen und dass wir das sehen. Es ist wichtig, essentiell, dass die Wiederkunft Jesu für uns ja ganz neu bewusst wird, ganz neu vor unseren Augen steht. Es ist eine Wahrheit und es ist eine, ich finde auch eine starke, veränderte Kraft, die da drin verborgen ist. Und ich möchte nicht, dass wir jetzt eine Überbetonung haben, dann nur noch das, was in der Zukunft ist, sondern wir leben auch im Jetzt und hier. Wir leben jetzt und es ist wichtig, dass wir das auch im Blick haben. Ich sperre mich nicht ein und warte, sondern ich lebe jetzt und ich möchte, dass mein Zeugnis in die Welt geht. Ich möchte jetzt leben, ich möchte jetzt wirken für Jesus Christus. Ich möchte jetzt meine Arbeit tun, so wie er es gesagt hat. Noch sind wir nicht dort angekommen, aber wir sind auf dem Weg dorthin. Mit dem Blick auf im Jetzt und Hier und auch, woher kam ich? Woher bin ich gekommen? Aus was hat mich Jesus herausgeführt? Wo bin ich heute? Wo stehe ich heute? Was ist mein Stand in Jesus Christus? Wo stehe ich in meinem Glauben? Und welchen Blick habe ich dann auf die Zukunft gerichtet? Welchen Blick erschließt es dann mir für die Wiederkunft Jesu? Mit einem Auge schauen wir auf das Kreuz und die Auferstehung, was Jesus für mich und für dich getan hat. Und das ist die Grundlage. Das ist auch dieses Fundament, auf dem wir heute Morgen stehen. Von dem kommen wir her und leben wir. Aber das Ziel ist die Wiederkunft Jesu. Das ist so, als wenn durch zwei Brillengläser schauen. Das eine betrachtet das, das andere ist auf die Zukunft gerichtet. Es wird ein zu spät geben. Lass uns unseren Blick heute Morgen ganz neu fokussieren auf das, was Jesus in unserem Leben getan hat. Und mit Freude auf das schauen, was uns erwartet. Nämlich Jesus hat versprochen, dass er uns eine Wohnung herrichtet, ein himmlisches Zuhause, besser als du dein Haus jetzt je einrichten kannst, deine Wohnung je gestalten kannst, glaube ich, das wird alles übertreffen. Wir haben etwas, auf was wir schauen können. Aber lass uns daran setzen, dass wenn der Ton der Posaune erschallt, dass wir bereit sind, dass wir dabei sind, dass wir sagen, ja Herr, komme bald, ich bin bereit, es ist alles getan, es ist alles vorbereitet, du kannst kommen. Wenn wir so leben, dann haben wir das nicht zu befürchten, brauchen wir keine Angst zu haben, der große Gott, er wird kommen, oh, dann sagen wir, Herr, wunderbar, komm am besten heute schon, wie morgen, wenn wir diese Naherwartung haben, ich erwarte dich, Herr, Jesus, wir erwarten dich, komme bald. Amen.
Die Gott lieben werden sein. überhand. Doch der Tag steht schon vor der Tür. Herr, du kommst, wir danken dir dafür. Die Gott lieben werden sein wie die Sonne, die aufgeht in ihrer Pracht. Die Gott lieben werden sein wie die Sonne.
Ich wünsche uns für den heutigen Sonntag Gottes Segen, viel Kraft, und wenn ihr euch heute in euren DNA-Gruppen trefft, dass ihr einen ganz bestimmten Segen davon mit nach Hause nehmt. Und ihr, die ihr euch unter der Woche trifft, euch gilt auch das Gleiche, wenn ihr Gottes Wort betrachtet, wenn ihr nochmal diese Stellen durchgeht und diese Fragen beantwortet, auch für euch selbst, wünsche ich euch, dass Gott seinen Segen über euch ausbreitet und dass ihr erleuchtet werden, als Erleuchtete, neu von Gottes Geist inspiriert, nach Hause gehen könnt. Und so möchte ich euch und uns allen den Segen Gottes und seiner Kraft und seiner Liebe anbefehlen. Amen.